Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Medientag.
Ja, so wird in den meisten Städten reagiert, wenn die weiße Flagge mit dem Totenkopf gesichtet wird. Piraten haben keinen sonderlich guten Ruf und das ja auch meistens zu Recht. Also so einen grimmigen Piraten will wirklich niemand über den Weg laufen, gerade nachts nicht. Allerdings gibt es auch eine positive Seite an Piraten, nämlich das Marzipan, also wirklich die Süßigkeit Marzipan. Wir stellen euch heute nämlich ein Hörspiel vor, in dem die Geschichte des Marzipans zu einer echten Piratengeschichte wird. Ihr dürft gespannt sein und gespannt waren gestern auch viele Entwickler von Gesellschaftsspielen in Berlin. Da wurde gestern der größte deutsche Preis für Spiele verliehen. Spiel des Jahres heißt der. Den seht ihr auch häufiger auf Kartons von Spielen. Das ist so eine rote Spielfigur mit einer Jahreszahl drin. Und wir hören jetzt mal in die Preisverleihung von gestern rein.
Spiel des Jahres 2018 ist Azul.
Azul ist das Spiel des Jahres. Warum das so ein tolles Spiel ist, das klären wir gleich. Dann sprechen wir nämlich mit Bernhard Löhlein. Das ist der Vorsitzende der Spiel des Jahres Jury. Ich bin Fabian. Das ist Portugal the Man. Feel it still. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo. Egal, wie viele gute und sehr gute Spiele es jedes Jahr gibt, nur eins kann das Allerbeste werden. Das bekommt dann aber auch eine Auszeichnung. Die heißt Spiel des Jahres. Die habt ihr bestimmt schon mal auf den ein oder anderen Spielekarton, den ihr zu Hause habt, gesehen. Gestern war es wieder soweit. Da wurde in Berlin die Auszeichnung Spiel des Jahres vergeben. Gewonnen hat das Spiel Azul und ein Mann, der Meinung ist, dass Azul das beste Spiel des Jahres 2018 ist, ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Bernhard Löhlein.
Hallo.
Bernhard Löhlein ist der Vorsitzende der Spiel des Jahres Jury. Er gehört also zu der Gruppe, die bestimmt, welches Spiel gewinnen soll. Herr Löhlein, wieso ist Azul so ein gutes Spiel?
Das fängt schon mal an mit dem Material. Das sind nämlich wunderschöne Plastiksteine, hochwertiges Kunststoff, alle bunt bemalt und die stellen Keramikscheiben dar. Und unsere Aufgabe als Spieler ist es, die zu einem Mosaik zu ordnen. Wir sind Fliesenleger im alten Portugal und haben den Auftrag für den König, die schönsten Fliesen des Palastes herzustellen.
Das heißt, wie wird genau gespielt? Was ist das Ziel?
Ja, man muss diese Fliesen eben Stück für Stück in seine eigene Auslage einbauen. Das Knifflige und Raffinierte daran ist, die werden auf einer Art Markt angeboten. Und wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt gerne die blauen Fliesen da jetzt einlegen, dann sagt der Marktbesitzer, okay, aber dann bitte schön alle blauen Fliesen, die da sind. Okay, dann entscheide ich mich doch lieber für die roten oder für die gelben. Also ich muss genau wissen, was passt. Und ich muss auch auf meine Mitspieler achten, denn die sammeln ja auch. Und was schnappe ich ihnen weg? Und wenn ich nämlich zu viel Fliesen von einer Sorte habe, dann gehen die quasi zu Bruch und ergeben Minuspunkte.
Das klingt so, als ob sich Mitspieler auf jeden Fall unter Umständen ärgern könnten.
Das kann passieren.
Wann hat man denn gewonnen?
Es wird nach jeder Runde gibt es Punkte. Und zwar je mehr und je schöner die Fliesen aneinandergelegt werden, also nicht nur so vereinzelt an der Wand, sondern richtig schön einander ein Muster ergeben, umso mehr Punkte kriegt man. Und wenn der erste Spieler es geschafft hat, eine ganze Reihe vollzulegen, dann kommt die Endabrechnung und dann wird man ja sehen, wer der beste Fliesenleger ist.
Wie läuft das eigentlich so grundsätzlich ab in der Jury? Also jedes Jahr kommen ja hunderte neue Spiele raus. Spielen Sie die denn wirklich alle oder wie wird da entschieden, welches denn wirklich das Beste des Jahres ist?
Das ist in der Tat so. Ich muss tatsächlich alle Spiele, die so auf den Markt kommen und die auch für den Preis in Frage kommen, spielen. Das sind bis zu 400 Spiele pro Jahr. Da hat meine Familie gut zu tun, meine Freunde, im Spieleclub bin ich auch dabei. Und wir tauschen uns dann in der Jury täglich im Internetforen über unsere Spielerfahrungen aus. Dann kommt man so immer näher an ein Ergebnis heran. Und im Mai ist eine große Tagung, da sind wir ein Wochenende zusammen. Und da sprechen wir dann etwa so über 50 Spiele nochmal. Und dann wird da wirklich über jedes einzelne Spiel diskutiert, Pro und Contra, und dann wird abgestimmt.
Okay, also Sie haben dann diese 50 Spieler ausgewählt und nach welchen Kriterien wird dann abgestimmt, welches wirklich das Beste ist?
Ja, das ist natürlich ein Mehrheitsprinzip. Wir sind so ein gutes Dutzend, 10 bis 12 Jurykollegen pro Jahr. Und dann schreibt man auf einem Zettel dann auch seine Wahl. Das ist dann mein Spiel. Und das Spiel, das die meisten Stimmen bekommt, das ist dann das Spiel des Jahres.
Sie spielen jedes Jahr 400 neue Brettspiele. Das klingt nach einem ziemlich coolen Beruf. Wie wird man denn Juryvorsitzender der Spiel des Jahres Jury?
Also es ist kein Beruf. Also ich habe noch einen ganz anderen Job und das ist ein Ehrenamt. Das heißt, ich muss wirklich ein bisschen verrückt sein, meine Freizeit fast nur noch mit Spielen zu opfern. Aber die Leidenschaft ist einfach so groß und man hat so viel Spaß daran. Ein wichtiges Kriterium ist, man muss Spielekritiker sein. Das heißt, man muss Spiele in irgendeiner Form anderen vorstellen. Ob das jetzt im Radio ist, das ist bei mir zum Beispiel der Fall. Andere machen das für Zeitungen, wieder andere sind im Internet oder im Fernsehen. Also als Kritiker muss ich Spiele vorstellen und daraus wählen wir dann noch Leute, die sozusagen in die Jury dann hineinkommen.
Und diese 400 Brettspiele im Jahr, das ist komplett in der Freizeit. Wie viele Stunden sind das?
Naja, pro Tag sind das schon mindestens 2-3 Spiele, so im Schnitt. Da setzt man sich mal für eine halbe Stunde hin, dann ein Tag ist auch mal Ruhe und dann am Wochenende kann es schon mal bis weit über Mitternacht werden.
Wahrscheinlich gibt es kaum jemanden, der so viel spielt wie Sie. Haben Sie denn ein ganz persönliches Lieblingsspiel über all die Jahre hinweg gesehen?
Ja, über all die Jahre hinweg würde ich sagen, ist es ein sehr altes Spiel, das werden die wenigsten noch kennen. Medina heißt es. Da wird auch eine Stadt aufgebaut aus Holzsteinen. Wenn Sie mich fragen, was im Augenblick mein Lieblingsspiel ist, dann ist das natürlich Azul, das Spiel des Jahres.
Jedes Jahr wird ein Spiel zum besten Spiel des Jahres gewählt. Seit gestern ist bekannt, dass das Spiel des Jahres 2018 Azul ist. Der Vorsitzende der Spiel des Jahres Jury, Bernhard Löhlein, hat uns erklärt, warum. Vielen Dank.
Bitteschön, hat Spaß gemacht.
Übrigens gibt es nicht nur das Spiel des Jahres, sondern auch das Kinderspiel des Jahres. Das Kinderspiel des Jahres heißt dieses Jahr Funkeschatz, wurde so vor ein paar Wochen bekannt gegeben. Wenn ihr euch für das Spiel interessiert oder auch dafür, wie ihr selber vielleicht mal echte Spielerentwickler werden könnt, ich habe mit der Erfinderin vom Funkeschatz gesprochen, Lena Burkhardt heißt sie. Das Gespräch gibt es zum Nachhören im Netz www.kakadu.de. Sommerferienzeit ist Zeit zum Schmökern, denn was könnte schöner sein, als bei dem Wetter draußen am See oder im Freibad zu liegen und ein spannendes Buch zu lesen. Und damit ihr spannende Bücher findet, versorgen wir euch beim Kakadu regelmäßig mit Buchtipps. Heute geht's nach Frankreich und China. Wie das zusammenpasst, erklären euch jetzt Yara, Jona, Selman, Jaron, Lea und Kakadu-Reporterin Ilka Lorenzen. Sie stellen euch jetzt das Buch Yao Taos Zeichen vor. Viel Spaß!
Frankreich 2017, Lyon. In einem Haus in der Rue de l'Aube. Die kleine Lucie durchstöbert den verstaubten Dachboden ihrer Großeltern.
Das Mädchen Lucie findet einen Koffer auf dem Dachboden von ihrem Großvater und da fliegen Zeichen aus dem Koffer. Und die Zeichen erzählen ihr eine Geschichte über den Urgroßvater Yao Tao.
Es sind chinesische Schriftzeichen, Yao Taos Zeichen. So heißt auch dieses wunderschön gestaltete Kinderbuch von Yi Meng Wu. Und Lucie erinnert sich, dass ihr Opa, François Hua, ihr einmal von seinem Vater erzählt hatte, der aus China stammte. Das erste Zeichen, das aus dem alten Lederkoffer flattert, heißt Shui. Es steht für Wasser. Und am Wasser beginnt auch die Geschichte von Yao Tao, 1930 am Hafen von Shanghai.
Yao Tao ist der Urgroßvater von Lucy und der ist halt nach Frankreich gefahren, von China,
als Yao Tao losgefahren ist und dann mit seinem Vater in Shanghai ankam und zum Schiff gegangen ist, hat sein Vater ihm Samen vom Ginkgo-Baum gegeben, die ihn an seine Heimat erinnern sollten.
Die Geschichte Yao Taos Zeichen erzählt von Abschied und Neuanfang, von Familie, Liebe, Krieg, Tod und Hoffnung. Sie beruht auf historischen Begebenheiten. Das macht sie so wunderbar echt und berührend. Genau wie Yao Tao kamen um 1930 wirklich fast 500 Studenten aus China nach Lyon und lebten dort in der französischen Festung Saint-Irénée, wo sie die französische Sprache lernten und sich auf ihr Studium in Frankreich vorbereiteten. Und das war nicht immer leicht.
Also als er da ankommt, fühlt er sich sehr fremd. Und die Sprache ist für ihn auch am Anfang sehr schwierig.
Und da gibt es halt ganz anderes Essen als in China und alles ist ganz anders.
Zum Beispiel essen die da Käse und in China nicht.
Als er angekommen ist, hat er gesehen, dass manche Leute klebrige, gelbe, stinkende Masse, die Käse ist, gegessen haben.
Alle Menschen sind ja ganz anders. Und das fühlt sich für ihn mal komisch an. Sie haben ganz andere Sachen an und die Sprache ist ganz anders.
Yao Tao probiert alles aus und entdeckt nach und nach das französische Leben, das Essen, die Sprache und die Stadt Lyon für sich. Nicht zuletzt dank Laurence.
Und da hat er dann eine Frau kennengelernt. Mit der hat er dann geheiratet. Dann haben sie ein Kind gekriegt, das war François Hua.
An dieser Stelle der Geschichte fliegt Lucie das Zeichen Jia aus dem Koffer entgegen. Es bedeutet Familie.
Dann sind sie nochmal nach China gefahren, weil der Vater von Yao Tao sehr krank war. Und Yao Tao ist Arzt geworden.
Und kurz bevor Yao Tao wieder mit Laurence nach China gefahren ist, hat er dann einen Ginkgo-Baum im Hof gepflanzt.
Dann war Krieg zwischen Japanern, japanischen Soldaten und China. Aber dann musste Yao Tao als Arzt verwundete Soldaten pflegen und ist da aber von einer Granate getroffen worden und ist gestorben.
Es ist ein trauriger Schicksalsschlag. Laurence hält ohne Yao Tao nichts mehr in China. Mit ihrem kleinen Sohn verlässt sie das Land und geht zurück nach Frankreich. Doch auch hier herrscht Krieg und Lyon ist von den deutschen Nationalsozialisten besetzt. Sie fliehen aufs Land. Erst 5 Jahre später, 1945, kommt der ersehnte Frieden und sie kehren in ihr Haus zurück, in die Rue de l'Aube.
Und als Laurence dann mit François Hua nach dem Krieg wiederkam, stand dann im Hof ein Ginkgo-Baum. Und dann meinte sie, das ist dein Baum, François Hua.
François Hua ist ihr Lucies Opa. Und der kommt dann auch noch mal ganz zum Schluss als Opa wirklich in die Geschichte rein.
Also ich finde das Buch sehr schön. Und ich finde, also die Bilder sind sehr schön.
Ich finde es toll, dass manche Sachen so Fotos ausgeschnitten sind und da reingeklebt sind. Manche Sachen sind gemalt.
Ich würde es anderen weiterempfehlen, weil das Buch schön gemalt ist und eigentlich auch eine ziemlich gute Geschichte ist.
Es ist eine traurige Geschichte, weil Yao Tao ja auch stirbt. Aber sie ist auch an manchen Stellen sehr schön.
Yara, Jona, Selma, Jaron, Lea und Kakadu-Reporterin Ilka Lorenzen haben uns das Buch Yao Taos Zeichen vorgestellt und noch viel wichtiger, das Buch auch noch für gut befunden, falls ihr jetzt Lust bekommen habt, auf das Buch Yao Taos Zeichen, das ist im Kunstanstifter Verlag erschienen. Wir machen jetzt gemeinsam eine Reise. Eine Reise auf ein Schiff, auf dem sich die Leute in etwa so begrüßen und in etwa so lachen. Ihr habt es schon erraten, natürlich Piraten. Ich habe es ja am Anfang der Sendung versprochen, wir haben eine echte Piratengeschichte für euch. Am 20. Juli, also vor 4 Tagen, ist das Hörbuch Die Marzipan-Piraten erschienen. Und falls ihr euch jetzt fragt, wie Marzipan und Piraten zusammenpassen, müsst ihr ganz besonders gut zuhören. Kakadu-Reporter Elmar Krämer hat das Hörspiel nämlich schon zusammen mit den Kakadu-Kindern Mattia und Moritz gehört. Und die drei, die verraten uns jetzt gemeinsam, wie aus Marzipan und Piraten Marzipan-Piraten werden.
Das Jahr 1561 schien ein lausiges Jahr für uns zu werden. Wir hatten keine Möglichkeit, ohne größere Verluste an Gold zu kommen.
So schmieden die Piraten einen hinterhältigen Plan. Sie verkleiden sich als Händler und fahren durch die Mündung eines Flusses an eine große Stadt heran, vermutlich Lübeck. Eigentlich wollen sie nicht erkannt werden, aber das geht schon mal schief.
Piraten, schließt die Tore!
Es geht darum, dass Piraten die Stadt belagern und sie wollen erst eine Kiste Gold, zumindest der Captain, und dann kommt aber noch ein Matrose von ihm und will dann auf einmal 7 Kisten Gold und dann geht's halt hoch auf 7 Kisten.
Wie sollen wir das denn machen? Wo so viel Gold beschaffen? Das ist unmöglich. Das können wir nicht bezahlen.
Hab ich da gehört? Ihr könnt nicht? Ist es euch egal, wenn eure Stadt draufgeht?
ausgehungert, zerschossen.
Insgesamt 70 Sprecher haben an dem Hörspiel mitgewirkt, unter anderem Helmut Kraus, den man als den Nachbarn in Löwenzahn kennt, und Frank Zander, der mit seiner rauen Stimme einen wunderbaren Bösewicht abgibt.
Hey, rückt euer Gold raus, sonst werden wir euch in Grund und Boden schießen.
Die Marzipanpiraten ist kein normales Hörspiel, denn neben den Sprechern und Geräuschen gibt es auch noch ganz viel Musik. Es ist eine Art Hörspiel-Musical. Mattea und ihr großer Bruder Moritz sind sich nicht so ganz einig, wie sie das mit den Liedern finden.
Ich fand's ganz schön, wie die gesungen haben. Eigentlich hat's mir ansonsten gut gefallen, wie die so gut gesungen haben. Und die Musik war ein bisschen ganz doll spannend.
Ich fand's so ein bisschen komisch, weil diese Lieder kamen ein bisschen viel nach jedem Track, kamen diese Lieder. Das fand ich so ein bisschen viel und dann auch immer dieser Sprachgesang. Also es hat so teilweise schon ein bisschen genervt. Es gab zwar auch schöne Lieder, aber ansonsten war der Aufbau eigentlich ganz gut.
Die Piraten belagern also die Stadt. Schon bald werden die Lebensmittel knapp und viele Menschen fangen an zu hungern. Nur einer hungert garantiert nicht, denn der hat geheime Vorräte.
Meister Melich, das ist ein ganz strenger Bäcker, ein böser. Der gibt immer nur den reichen Leuten, der verkauft es nur für die Reichen und die Armen bekommen nichts ab.
Meister Melich ist halt mehr so böse und will dadurch, dass die Piraten die Stadt belagern, Geld verdienen, indem er das Brot, was er eigentlich in den Kornspeicher bringen müsste, verkauft. Und zwar für ziemlich viel Geld und er freut sich dann auch immer, jetzt bin ich bald reich.
Alles verkauft. Die Leute zahlen jeden Preis. Das ist ein glänzendes Geschäft mit dem Hunger. Bald bin ich reich.
Kinder und der Bäckerlehrling Antonio entdecken die geheimen Vorräte an Zucker und Mandeln und entwickeln daraus zufällig das Rezept für eine süße Masse. Marzipan. Wer das wirklich erfunden hat, weiß man nicht so genau, aber es gibt die Legende, dass während einer Hungersnot in Lübeck ein paar erfindungsreiche Bäcker, die nur noch Mandeln und Zucker gehabt hätten, auf die Idee kamen, beides zu mischen. Und dass sie so das legendäre Lübecker Marzipan erfunden hätten, also so ähnlich wie in dem Hörspiel. Captain Niederstrecker, einer der Chefs der Seeräuber, entdeckt im Laufe der Geschichte sein Herz für Hedwig, eine Dame aus der Stadt, die ihn nicht nur durch ihren Gesang verzaubert.
Sie könnten so viel Gutes tun, sie haben's in der Hand.
Und warum sollte ich Gutes tun? Mein Strick ist längst gedreht.
Am Ende verbünden sich Kinder und ein paar mutige Erwachsene mit Captain Niederstrecker und einigen seiner Männer, um den Oberschurken Butt zu schlagen, der das Kommando der Piraten übernommen hat.
Das wirst du bereuen! Niederstrecker hat versagt, morgen früh ist unser Tag. Niederstrecker ist doch viel zu weich, kommt ihr mit mir, werdet ihr reich. Leute, morgen früh greifen wir an.
Wie das ausgeht, das erfährt man nach gut 2 Stunden krachigem und musikalischem Hörspiel auf 2 CDs. Und egal, wie man zu den musicalartigen Musikelementen steht, man hört auf jeden Fall, dass alle Beteiligten viel Spaß bei der Produktion hatten. Mattea und ihr Bruder Moritz sind sich einig.
Ja, es hat halt eigentlich alles gepasst.
Ganz toll und spannend.
Hat Spaß gemacht.
Mattea, Moritz und Kakadu-Reporter Elmar Krämer haben uns das neue Hörspiel Die Marzipan-Piraten vorgestellt. Die 2 CDs sind im DAV-Verlag erschienen. Alle Infos findet ihr auch nochmal im Netz unter www.kakadu.de. Übrigens ist schon eine komplette Musical-Version der Marzipan-Piraten in Planung. Wir werden da wahrscheinlich noch das ein oder andere von hören. So, wenn ihr regelmäßig den Kakadu einschaltet, wisst ihr, wir sind gerade im Elementefieber. Es gibt ja vier Elemente, also Wasser, Feuer, Wind und Erde. Und jede Woche gucken wir uns ein Element genauer an. Und morgen am Kakadu-Musiktag hören wir, wie das Element Erde musikalisch klingt. Ja, ich habe ehrlich gesagt auch noch keine Ahnung, wie das klingen soll. Es wird also auf jeden Fall spannend, morgen wie immer ab 15 Uhr. Spannend geht es auch hier bei Deutschlandfunk Kultur weiter. Die Kollegen der Tonart sind als nächstes dran. Ich bin Fabian. Schönen Nachmittag euch allen. Tschüss.